Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Heute bin ich draußen und drinnen, nämlich ausgefahren und reingegangen in den Deutschen Bundestag und sitze im Büro von Lars Castellucci, Bundestagsabgeordneter, jetzt schon in der dritten Legislatur, in der vierten Legislatur für die SPD. Wir haben uns kennengelernt, als er Beauftragter für Religionsgemeinschaften war, jetzt für Menschenrechte, Beauftragter der Bundesregierung. Vielen Dank, dass ich Sie besuchen darf, lieber Herr Castellucci.
Ja, sehr, sehr gerne.
Wir haben schon ein paar Verbindungen miteinander gehabt. Wir haben zusammengearbeitet an einem Buch über die Zukunft unserer Kirchengebäude in Deutschland und wir haben gemeinsam eine Liebe für die italienische Dichterin Alda Merini. Also mit Ihnen kann man unterschiedliche Themen besprechen. Heute möchte ich gerne mit Ihnen über eine Initiative und die ganzen Gedanken davor und dahinter sprechen, die Sie gestartet haben, nicht alleine, aber mit anderen, das werden wir gleich erfahren. Die heißt Hashtag wird gut. Wir erleben viel Verdrossenheit, Pessimismus, Wut auch in ihrer destruktiven Form. Und da ist die Frage, was kann man da tun? Und Sie haben versucht, etwas jetzt nicht nur als Parteipolitiker zu tun. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Was war der Ursprung? Und dann sprechen wir ein bisschen, wie es sich entwickelt hat.
Ja, ich freue mich, dass wir dafür ein bisschen Zeit haben. Also jetzt haben Sie ja angesprochen, dass ich neu seit dieser Wahlperiode Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe bin. Und in der Funktion komme ich in Katastrophengebiete und sehe Regionen, da steht kein Stein mehr auf dem anderen und die Menschen haben das Nötigste nicht zum Leben. Und wenn ich da zurückkomme, habe ich aber das Gefühl, ich bin in einem Katastrophengebiet und zwar einfach von der Stimmung her.
In Deutschland,
schlimm. In Deutschland. Und da ist ja wirklich was verrutscht. Und ich glaube, es hat sich gerade auch so ein bisschen reingefressen. Und jetzt ist es so, dahinter stecken viele Verunsicherungen, die da sind. Und es gibt unglaublich viele Gründe, verunsichert zu sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und es gibt auch immer Gründe, unzufrieden zu sein, wie mit diesen Dingen umgegangen wird, politisch. Also ich bin ja selber auch mal politisch geworden, weil ich unzufrieden war, wie es ist. Nur der Punkt ist, wenn man sagt, das wird nichts und dann auch nichts dafür tut, dass es was wird, dann wird es ja auf jeden Fall nichts. Und deswegen muss man die Sache langsam mal wieder umdrehen und sagen, okay, was wollen wir eigentlich und was können wir alle dafür tun, dass wir das auch erreichen. Und das ist im Kern, was mich dann zu dieser Initiative wird gut gebracht hat. Natürlich nicht wird schon werden oder mit Gottvertrauen, sage ich jetzt mal, sondern nein, wir sind aufgerufen. Das ist so einfach meine persönliche Überzeugung, das, was in unseren Möglichkeiten ist, auch zu versuchen. Und wenn wir für eine gerechte Sache uns engagieren, haben wir auch eine gute Chance, dass wir dabei Hilfe bekommen und dass es eben gut werden wird. Also ein Optimismus der Tat.
Und mit wem haben Sie dann angefangen, sich zusammenzusetzen und diese Initiative loszustarten?
Ja, zunächst mal habe ich Carsten Broster angerufen. Das ist der Senator in Hamburg für Kultur und einiges andere wahrscheinlich noch. Ich habe den genauen Titel gerade nicht parat. Und der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Mehr Zuversicht wagen. Und in dem Buch begründet er sehr gut, dass wir für Zuversicht auch, also dass sozusagen begründete Zuversicht braucht. Also irgendwie, wir brauchen eine Vorstellung von einer besseren Welt, einem besseren Land. Und das zieht uns dann, ja, und das kann die Form von Schrift annehmen, das können andere Quellen sein, aber eben eine positive Zukunftserzählung oder eine positive Zukunftsvorstellung hilft dabei, zuversichtlich zu sein. Und dann war ich irgendwie auf Seite 331 und das Buch war fertig und ich habe gedacht, ja, aber warum steht da keine positive Zukunftserzählung, sondern nur der Aufruf dazu?
Ja, ich habe mir von Carsten Broster auch verschiedene Texte gelesen und auch Reden dazu gehört und er kann das sehr, sehr gut ausführen, dass wir ein neues Narrativ brauchen. Und beim Hören habe ich immer gedacht und Lesen habe ich gedacht, ja dann, was ist denn jetzt das Narrativ?
Ja, genau so. Und genauso ging mir es auch. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Carsten, ich habe dein Buch gelesen, es ist ein tolles Buch. Wenn ich jetzt du gewesen wäre, dann hätte ich eine Leerseite gemacht. Also das ist ja toll, dass er überhaupt Bücher schreiben kann und die auch gedruckt werden. Und das so, dann hätte ich gesagt, wenn ich die Chance gehabt hätte, ich eine Leerseite gemacht. Und danach hätte ich vielleicht als Überschrift statt eines Nachwortes mein Zukunftsnarrativ. Und dann hätte ich am Schluss gesagt, so, und wenn es euch nicht passt, dann schreibt ein eigenes und schickt es mir und lasst uns mal drüber reden, damit wir mal wieder über die Zukunft reden und wie wir sie haben wollen und nicht so diese Vergangenheitssehnsucht weiter betreiben, die im Lande grassiert. Ja, und nun ist der Carsten Broster ja brutal intelligent und erfahren und alles. Ist ja also jetzt kein Zufall, dass das nicht einfach so geschrieben wird. Und er war sofort dabei zu sagen, hast einen Punkt und wir jetzt machen wir mal zusammen genau da weiter, wo ich mit meinem Buch aufgehört habe. Und so war das dann halt erstmal ein SPD-Kontext, weil mir es wirklich erstmal darum ging zu versuchen, wie geht das überhaupt, ein Narrativ. Und dann habe ich Leute, die sich mit Narrativen auskennen, also die Kommunikationswissenschaftler sind oder in Werbeagenturen arbeiten, sowas machen, die haben wir versammelt, damit wir einfach schlauer werden. Und dazu aber, und das war mir dann sehr wichtig, weil ich das bei Masern Nussbaum gelesen habe, in ihrem Buch Königreich der Angst, dass man umgekehrt eben Vorstellungen einer, also wenn man raus will aus diesem Königreich der Angst in eine positive Vorstellungswelt, dass da eben alle dazu beitragen können, wenn es gelingen soll, und eben auch Kirchen und auch also Unternehmer sind wichtig, die jeden Tag Investitionsentscheidungen treffen. Das treffen die ja auch nicht, weil sie denken, alles wird schlecht, sondern weil sie damit was Positives für sich verbinden. Aber auch Protestgruppen, Zivilgesellschaft natürlich, also ganz breit. Und dann saßen wir wirklich mit Bundespolizei und Professorinnen und wem auch immer dreimal hier in einer sehr bunten Runde zusammen und am Ende hatten wir einen Text. Und das ist jetzt erstmal der Zwischenstand gewesen. Und dort kam dann die Einsicht, wenn wir damit weitermachen wollen, und wenn wir, also was wir erlebt haben, sehr viele Menschen, die einfach immer sagen, ja, das ist eine tolle Sache, die du da angefangen hast, wie können wir da mitmachen? Dass also sehr viele Menschen bereit sind, also es einfach auch nicht aushalten, auch sehen immer weniger Leute, gucken Nachrichten, was ihnen einfach zu viel wird. Die sehen irgendwie, alles geht den Bach runter so von der Stimmung her, aber man weiß nicht, wie man da anfassen will und oder anfassen kann, wie das, also was man tun kann. Also gehen die innere Emigration, sind aber gewinnbar, aber dann eben nicht für eine Parteisache. Und ich bin total für Parteien, das könnten wir jetzt lange ausführen, aber an so einer Stelle muss man, glaube ich, überparteilich agieren. Also war der Auftrag einmal, werd konkret, schaff Mitmachmöglichkeiten für ganz unterschiedliche Gruppen im Land und stell das Ding überparteilich auf. Und da sind wir gerade.
Das finde ich total interessant, dass Sie auch Martha Nussbaum, ich weiß es auch nicht, wie man die ausspricht, ja. Erwähnen, eine tolle amerikanische Philosophin, die so eigentlich aus der antiken Philosophie Aristoteles kommt und ein leuchtendes Gegenbeispiel ist gegen das, was man eben als Trumpismus nur bezeichnen kann, also eine gar nicht mal gefestigte Ideologie, sondern ein Gebräu ganz unterschiedlicher Ideologien, die zusammengehalten werden durch eine charismatische Figur und diese eben ihren Erfolg dadurch hat, dass sie negative Emotionen schürt und aberntet. Insofern finde ich diesen Zug auf Aristoteles, kleine Gemeinschaften, Gemeinwesen, die sich organisieren und so weiter, total interessant und sehr anschlussfähig für eher linkere, eher rechtere, eher konservative. Nur interessiert mich eine Sache noch, weil Sie den Ursprungskontext SPD erwähnt haben. Da gab es ja früher mal ein großes SPD-Wort und das hieß Fortschritt. Das habe ich bei Ihnen jetzt nicht gefunden, sondern, also nicht das große Wort Fortschritt, sondern eher so kleine Geschichten. Habe ich das richtig wahrgenommen?
Also ich würde jederzeit vom Fortschritt sprechen. Nur ist der uns halt verloren gegangen. Ja, also ich habe zum Beispiel häufig teilgenommen an den Verleihungen des Carlo-Schmid-Preises und da wird eine Figur überreicht, den Preisträgern, oder Preisträgerinnen. Und das ist eine Figur, die symbolisiert den Fortschritt. Das ist eine Figur, die einen Schritt nach vorne macht. Also ich mag das total, weil es ja auch heißt, ja, geh mal los. Also auch mit dieser...
Fortschreiten statt Fortschritt. Fortschritt ist fast zu groß, aber dieses Fortschreiten, ja, Schritt allem, für Schritt.
Vor allem, also ich begründe es immer sozusagen mit einer Geschichte aus meiner Heimatstadt Wiesloch, wo die erste Tankstelle der Welt beheimatet ist, weil Bertha Benz auf ihrer Fahrt dort eben kein Benzin mehr hatte und dann in der Stadtapotheke was nachgefüllt bekommen hat, mit dem sie dann weiterfahren konnte Richtung Pforzheim, wo sie ihre Tante besuchen wollte. Und die ist ja nun aus der Garage rausgefahren, also nicht fortgeschritten, sondern fortgefahren, obwohl das Ding noch nicht fertig war. Und ihr Mann, der deutsche Ingenieur, wollte es natürlich erstmal perfekt haben. Und solange es nicht perfekt ist, hat er es in der Garage versteckt. Und sie hat gesagt, es kommt aber kein Geld mehr rein. Wir müssen das Wunderwerk mal der Welt präsentieren, auch wenn es noch nicht perfekt ist, und ist rausgefahren. Und ich finde, das ist ja etwas, was voll in unsere Zeit passt und wovon wir sehr viel lernen können, eben diesen Fortschritt auch wieder zu wagen. Ja, also nicht zu warten, einfach bis man schon fertig ist mit den Gedanken, und das, sondern auf der Strecke versuchen, auch wieder besser zu werden und zu lernen. Wir hatten als Partei auch Fortschritt, also wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen. Reformbegriff ist auch wieder so ein Begriff, wo die Leute eher Angst kriegen heutzutage oder denken, sie müssen es wieder bezahlen. Fortschritt nur mit uns, das war mal einer der ersten Aufkleber. Ich glaube, den habe ich mir sogar in der Schule auf irgendeins von einen von den Ordnern draufgepappt. Und so haben wir auch ein bisschen gelitten als Sozialdemokraten, weil wir dachten, naja, aber das ist doch eigentlich unsere Parteigeschichte, Fortschritt zu betreiben, Zukunftsideen zu entwickeln. Wo ist das eigentlich geblieben? Und können wir da nicht wieder hin? Und ich will da sehr, sehr gerne wieder hin. Ich glaube, nur für eine Initiative, die einladen soll, möglichst viele im Land mitzumachen, kann man nicht die Voraussetzung machen, dass da eine Partei dann auf jeden Fall vorne dran steht. Und deswegen sind wir jetzt dabei, das Ganze eher zu so einer Art Plattform zu machen, zu sagen, da kann ja die SPD und alle anderen aber auch gerne ihre Zukunftsvorstellungen auf diese Plattform mit präsentieren und zeigen und zur Diskussion stellen. Hauptsache, es geht wieder nach vorne von der Blickrichtung. Also wenn man jetzt meine Ausführungen, die ich aus diesen drei Runden, ich habe versucht, viel zuzuhören, aber wenn man einen Text schreibt, kommt man ja nicht aus sich heraus. Also der Text ist sicherlich so ein bisschen mittelalterlich im Sinne von, ich bin nun halt 51 und er ist süddeutsch, weil ich komme eben aus der Kurpfalz, und vielleicht ist er ein bisschen migrantenaffin, weil ich hatte einen italienischen Vater und so weiter, und irgendwo wird das da drin stecken, und es ist ja auch gar nicht schlecht, aber jemand, der voll tätowiert ist und mit Nasenringen in der Großstadt aufgewachsen ist, hat vielleicht ganz andere Vorstellungen, ja. Und dann sage ich irgendwie, super, sag mir doch, wie es du gerne haben willst, und schon ist aber der Blick nach vorne gerichtet und nicht mehr zurück, und das ist das, was ich haben will.
Und eine Assoziation, die ich habe, ist, dass Sie ja nicht nur, glaube ich, so Zukunftsvisionen in großer Form sammeln, sondern auch Erfahrungen und Geschichten. Was mich so wundert, ist, dass jetzt angesichts der ganzen Polemik gegen linkes, wokes Getüm übersehen wird, dass quer durch alle Schichten Lager es Zivilisationsgewinne gibt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, von denen alle gut haben. Also dass Homosexuelle ganz anders leben können als früher, dass Frauen anders gehört werden beziehungsweise Einfluss ergreifen können, dass unterschiedlichste Minderheiten, beziehungsweise jeder gehört ja auf irgendeine Weise einer Minderheit an, dass das viel entspannter ist. Also, dass wir nicht nur nach vorne gucken müssen, sondern eigentlich auch auf die letzten Jahrzehnte gucken müssen, dass doch ganz vieles auch fortgeschritten ist und wir wie selbstverständlich, ich würde sagen, einfach Zivilisationsgewinne genießen und irgendwie durch allgemeines Gepöbel, ist das völlig aus dem Blick geraten. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, absolut. Also wir streiten, wenn wir zusammenkommen, auch über solche Fragen. Nach dem Motto, muss es eigentlich erst gut werden, oder müssen wir vielleicht erst mal wieder sehen, was auch schon heute alles gut ist? Nicht um schön zu reden oder nicht um zu verwischen, dass es halt immer, wenn es insgesamt gut ist, vielleicht sogar trotzdem welchen da drin nicht besonders gut geht. So, davon muss man ja jetzt den Sozialdemokraten auch nicht wirklich überzeugen, weil dafür sind Sozialdemokraten ja auch da. Aber ich habe jetzt gerade diese Tage Herrn Lilie, den früheren Diakoniepräsidenten, kurz auf LinkedIn dann nochmal angeschrieben, weil ich diese Initiative Deutschland sagt Danke da entdeckt habe und noch gar nicht ganz genau weiß, was die da machen, und denke, hervorragend. Also das ist schon so ein Schritt in die Richtung, auch zu sehen, was man hat. Oder ich bin in einem Erntedankgottesdienst, das war ich dieses Jahr in Wien, der ganz wunderbar, wirklich bezaubernd mit Kindern, aber dann auch in der Predigt für alle gestaltet war und viel ins Bewusstsein gerufen hat, auch in den Pausen, in denen man angeregt war, selber ein bisschen zu reflektieren, auch das Gute im eigenen Leben zu sehen, auch bei allem, was vielleicht gerade im Moment drückt. Und dann denke ich mir, wie geht sowas säkular? Also wenn die Menschen halt nicht in der Kirche sind, wo das wenigstens einmal im Jahr stattfindet. Wie kann da eigentlich eine Gesellschaft wieder lernen, auch mal innezuhalten und dankbar zu sein? Und aus dieser Dankbarkeit, und das war in dem Gottesdienst nämlich eben so schön zu sagen, es geht ja nicht darum, dann selbstzufrieden zu sein und dankbar, sondern aus dieser Dankbarkeit heraus auch die Kraft und die Idee zu bekommen, wie toll, wenn man noch andere daran teilhaben lassen könnte und die das auch hätten. Ja, und dass man dann also teilt und dass man das Miteinander stärkt. Das ist jedenfalls exakt das, was wir im Land brauchen. Und wenn Sie die Gruppen ansprechen, glaube ich, dann würde ich in meiner Initiative immer dafür plädieren, eben keine herauszuheben, weil dieses Betonen von einzelnen Gruppen, die immer das Recht haben, auf Diskriminierungen und auf Defizite hinzuweisen, das müssen sie machen, das müssen sie laut und widerständig machen. Aber wir dürfen das politisch nicht einfach immer nochmal kommunikativ verdoppeln, weil sonst brauchen wir uns nicht wundern, wenn im Land der Zusammenhalt nicht mehr herstellbar ist. Und dieses Miteinander und Zusammenkommen und gemeinsam was verbessern, damit es ein gutes Land für alle wird, das ist jetzt die Aufgabe. Und mit jeder Initiative für eine einzelne Gruppe gebe ich vielen, vielen anderen immer das Gefühl, gerade nicht mit gemein zu sein. Und damit, das ist zwar nur ein Gefühl, zwar hauptsächlich ein Gefühl und findet so, glaube ich, gar nicht statt, sondern wir versuchen natürlich jeden Tag, das Beste für das ganze Land zu machen. Aber in der Kommunikation gelingt uns das halt überhaupt nicht rüberzubringen. Und das muss sich dringend ändern, damit wir wieder eine Stimmungslage im Land haben, die überhaupt nach vorne zu richten ist und nicht alle nur gucken, dass sie ihre Schäfchen im Trockenen halten.
Schön, dass Sie meinen Kollegen Ulrich Lilie erwähnen. Das bringt mich jetzt auf ein Anschlussthema oder ein Thema, das dabei, glaube ich, bei Ihnen integriert ist. Ich habe mit Ulrich Lilie, der lange Präsident der Diakonie in Deutschland war, ein Buch geschrieben über Einsamkeit. Und hier bei meinem Podcast, bei meiner Podcast-Kollegin Jana Horstmann, die macht auch bald bei RefLab in ihrem Psychologie-Podcast I Feel You, was zu Einsamkeit, also an vielen Ecken und Enden, ist das Thema Einsamkeit ganz, ganz wichtig. Haben Sie, und ich habe irgendwie den Eindruck, das ist ja doch auch ein Teilthema dieses Virtut, also dass durch Initiativen, Mitmachmöglichkeiten, neue Formen von Vernetzung, Einsamkeit auch irgendwie zum Thema wird. Es ist jetzt nicht die Aufgabe der Politik, Einsamkeit abzuschaffen. Das hat man in England mal versucht. Wie würden Sie den Zusammenhang von Einsamkeit und Politik wahrnehmen?
Naja, wir sind schon beeinflusst davon, was in den Umfragen erhoben wird, was die Themen sind, und übersehen, wenn wir nicht geschulte Sozialwissenschaftler sind, oder wenn wir das nicht irgendwo mitbekommen haben, dass natürlich bei diesen, da ruft irgendjemand an in diesen Umfragen, manchmal werden die Themen sogar vorgegeben und man kann nur noch gewichten, wie man da zustimmt und so, dass das ja viel ein Nachäffen ist, eine von politischen Diskussionen, die halt abends in der Talkshow waren und morgens wieder in der Zeitung stehen, und dass Leute, wenn jemand einfach mal anruft, den man gar nicht kennt, ja nicht einen Einblick gleich geben in ihr Innerstes und was sie wirklich bewegt. Und das ist ganz zentral, glaube ich, wenn man über Stimmungen im Land spricht, dass man dahinter schaut, was eigentlich los ist. Also auch nicht immer Leute gleich verurteilt für das, was sie sagen und vielleicht wie sie es sagen, sondern mal guckt, wie ist denn ihre Lebenswirklichkeit. Ich bin ja eingestiegen mit, es ist eine Zeit, in der sehr, sehr viel Anlass für Verunsicherung ist, gar keine Frage. Und es ist eben auch sehr viel Stress da, aber es ist eben auch sehr viel Einsamkeit da. Und das Erste ist, dass wir als Politik im Blick haben, was im Land die Bedarfe sind und was nötig ist. Also ich werde jetzt mit meinem Verein Pizza und Politik beispielsweise in unserer nächsten digitalen Werkstatt die eine Co-Autorin der sogenannten COPSI-Studie einladen und mit jungen Schülervertretungen ins Gespräch bringen, wo es um die Frage von mentaler Gesundheit jetzt nach 5 Jahren dann nach Covid geht, um zu wissen, ja, wie geht's den Menschen denn eigentlich wirklich? Ich finde, Politik muss wissen, wie geht's eigentlich den Menschen, damit sie die Situation und die Umstände für Menschen verbessern kann. Und wenn sie dann nur diesen schnellen Antworten für Meinungsforschungsinstituten nachläuft, dann ist man in so einem selbstreferenziellen System, das sich ständig selbst verstärkt, aber kommt gar nicht ins Innerste.
Ja, und das heißt, der Seelsorger sagt, was ist das Thema im Thema?
Ja.
Man hat immer diese Oberflächenerregung für und gegen was. Man bleibt aber immer auf dieser Meinungsebene. Und was ist eigentlich das Thema im Thema? Und das kann, muss nicht immer, aber kann oft genug auch Einsamkeit sein.
Ja, und jetzt gehe ich raus mit wird gut. Und jetzt ist ja erstmal, fange ich nicht mit wird gut an zu erzählen, weil das irritiert ja vielleicht. Oder vielleicht gibt es auch sehr viel mehr Gründe, KI und Klimawandel, wo man eigentlich denkt, da wird überhaupt nichts gut oder die Regierung macht das auch nicht gut, sondern erstmal über ein Thema zu kommen. Da sage ich, also ein Land, stellen wir uns ein Land vor, in dem niemand einsam ist. Ich finde, das ist, also da habe ich Resonanz, wenn ich darüber spreche. Und dann geht es auch genau darum, nicht nur irgendwie Texte zu schreiben oder irgendeine Vision fürs Land zu entwickeln, sondern Anschlüsse zu finden, wo kann denn jeder dann daran mitwirken. Dann erzähle ich manchmal von meiner Mutter, die mit dem evangelischen Kreis immer im Besuchskreis Leute besucht hat. Das endete aber so, dass dann die 85-Jährigen die über 90-Jährigen besuchen, so wie die Oberbürgermeister jetzt vielfach nur noch die 100-Jährigen besuchen, weil es halt einfach schon viele Termine sind. Und das sind ja dann beim Besuchskreis der evangelischen Kirchengemeinde auch nur die evangelischen gewesen. So, also damit kommt man ja überhaupt nicht mehr in Dimensionen von Einsamkeit, zumal uns die Studien ja alle sagen, die Jungen sind einsamer als die Älteren. Also so absurd das vielleicht erstmal klingt, das ist das, was die Studien sagen. Und jetzt überlegen wir uns, können wir nicht statt zu trauern, dass wir als Evangelische nicht mehr die Kraft haben, im Besuchskreis alle ab 60 zu besuchen oder so, können wir nicht einladen und sagen, jetzt hallo in meiner Heimatstadt, wir kommen mal alle zusammen, alle, die mitwirken wollen, überlegen, wie schaffen wir das, dass jede Person, die das wünscht, einmal im Jahr einen Besuch erhält. Niemand soll bei uns einsam sein. Und ich glaube, da würde man schon ganz, ganz viel verbessern im Land, wenn man das macht. Und das ist auch möglich. Und dann ist es nicht mehr nur rein evangelisch oder rein katholisch oder irgendeine Gruppe, die irgendwas für die eigene Gruppe tut, sondern dann lernen wir auch mal wieder vernetzt und in Partnerschaften und in Kooperationen gemeinsam Probleme ganz konkret zu lösen. Und ich glaube, Menschen, die sich wahrgenommen fühlen, die sehen, sie sind ein Teil einer Gemeinschaft, die haben immer noch Herrn Putin und den Klimawandel und vielleicht auch persönliche Krisen um sich herum oder in sich drin. Aber dann ist man doch gestärkter und kann das Unbild der Welt auch ein Stück weit besser ertragen. Und deswegen glaube ich, diese sozialen Themen sozusagen zu einer Erneuerung des Sozialen in dieser sehr verichlichten Welt beizutragen, das finde ich einen der wichtigsten Hebel, um auch wieder ein bisschen zu einer besseren Stimmung zu kommen.
Ich erinnere mich, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, haben Sie mich bei einem Punkt, da führte ich etwas aus, in die Seite geboxt, aber höflich und freundlich. Das will ich nochmal kurz erzählen, weil das ein wichtiger Punkt, glaube ich, hier auch bei dem Thema Einsamkeit ist. Ich hatte länglich mich ausgeführt über die Zukunft und den Wechsel der Religionskultur und der Kulturkultur in Deutschland, nämlich, dass die bisher ganz stark funktioniert hat über Delegation. Nicht? Man delegiert den Glauben an die Pastoren und die Kirche, die machen das, das zahlt man auch. Und dann machen die dann Besuchsdienste für die Einsamen, zu denen man sich selber aber nicht zählt. Man selber nutzt das nicht. So hat man das auch in der Kultur lange genug. Man zahlt die Steuern für die teuren Opernhäuser, man geht da gar nicht hin, man macht das anders. Man nutzt es aber selber nicht. Und dieses Delegationsmodell kommt sowohl in der Kirche wie aber auch in der Kultur an ein Ende. Und als ich das so fröhlich vor mich hin erzählte, haben sie mich an die Seite geboxt und gesagt, in der Politik funktioniert es aber auch nicht mehr. Beziehungsweise dieser Wechsel von, wir delegieren Politik an Sie und Ihre anderen und das ist die politische Kaste, die werden dafür bezahlt. Mhm. Die Journalisten berichten darüber. Man guckt sich das so an, hat dann seine Meinung dazu, engagiert sich aber selber nicht. Und das, dieses Modell, nicht Repräsentation, sondern Delegation, ist nochmal was anderes. Delegation, das kommt an ein Ende. Und Engagement wäre es war auch nicht allen gleichermaßen möglich, aber ist schon nochmal ein anderer Weg des Fortschreitens, um sowohl politische Krisen besser zu bearbeiten, aber auch um Einsamkeit zu überwinden. Am besten überwindet man Einsamkeit ja dadurch, dass man mit und für andere etwas tut.
Ja, also delegieren kann man eigentlich nur etwas, was man selber versteht. Also wenn ich jetzt als Chef etwas delegiere und weiß aber davon gar nichts, dann kann ich eigentlich nicht delegieren. Dann habe ich es abgegeben. Ja. Und wir haben im Land ja auch deshalb ein Misstrauen in Politik, weil immer weniger Leute durchschauen, wie das eigentlich funktioniert und dann mit den Ergebnissen unzufrieden sind oder sich nicht erklären können, was die da eigentlich die ganze Zeit treiben. Also muss man die Welten zusammenbringen. Gleichzeitig ist Politik wie die anderen Felder in der Kultur und in der Kirche, das ist ein im besten Falle natürlich nur hochprofessionelles Geschäft. Also das so, da kann ja auch nicht einfach jeder jetzt noch mitmachen, weil so es hilft
nichts. Nicht so leicht.
Es ist nicht ganz so einfach. Ich kann jetzt auch keine Oper auf die Bühne bringen und Choreografie machen und ich kann auch keinen Tisch bauen. Also alle diese Professionen für sich, es ist gut, wenn es Fachleute machen. Aber es ist auch gut, wenn wir noch was voneinander wissen. Und da ist es bei der Initiative Wird Gut die Idee entstanden, die sogenannte Werkstatt der Mutigen zu nehmen. Eine Initiative einer wunderbaren zivilgesellschaftlichen Organisation hier aus Berlin, die, ich sage jetzt mal in meinen Worten, Politik etwas als etwas wie Co-Management begreift. Also dass die Dinge entstehen nicht, weil man sie delegiert und die machen das dann, sondern wir sind alle aufgerufen zu Problemlösungen mit beizutragen, aber dazu muss man auch zusammenkommen und das nicht nur als störend empfinden. Dazu kann man aber auch jetzt in der Kommune auch nicht sagen, ja, die Pläne, die sind ja jetzt über die Weihnachtsferien sind die ja im Rathaus offen gelegen. Wenn man vorher sich angemeldet hat, dann ist man auch mit in den Keller geführt worden und konnte mal in den Ordnern wälzen. Aber am 6. Januar war dann auch mal, wir müssen ja auch mal weiterkommen und sie hätten ja alle jetzt schon jahrelang zu den Gemeinderatssitzungen kommen können, dann hätten sie ja mitgekriegt, was wir hier alles treiben. So, ich bin selber 15 Jahre Gemeinderat gewesen, ich weiß auch die andere Seite und wie den Frust, wenn die Bürgerinnen und Bürger dann immer auf den letzten Drücker mit irgendwas kommen und dann dagegen sind, aber jetzt mal raus aus diesen Logiken, nur eine Perspektive zu sehen, wie geht's denn besser? Und diese Werkstatt der Mutigen versucht eben Bundespolitik, die Ebene von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen und Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen und sie dazu zu befähigen, gemeinsam vor Ort Lösungen zu entwickeln oder bestehende Lösungen vom einen Ort zu überlegen, wie können wir davon lernen und das auch in den anderen Ort übertragen. Das werde ich jetzt zum Beispiel im November in meinem Wahlkreis auch als Schirmherr begleiten. Und wenn das gelingt und wir da sowas wie ein Prototyp entwickeln, dann wird dieser Prototyp an alle Kolleginnen und Kollegen, die da willens sind, gehen und wir versuchen, das in der Republik zu verbreiten. Und das wäre ein Werkzeug gegen dieses reine Delegieren, sondern auch also gerne delegieren, aber das funktioniert auch nur, wenn man dann mal wieder zu Punkten zusammenkommt und schaut, läuft das alles noch in die richtige Richtung, was können wir verbessern und einfach indem man da Einsichten gewährt, aber auch Mitmachmöglichkeiten immer offen macht, sonst funktioniert Demokratie nicht.
Kontrollfrage oder Kontrollfrage, Gegenfrage. Ich las vor kurzem einen sehr klugen Artikel von Herrn Bender, Redakteur bei der FAZ, über AfD und sozusagen die affektiven Gründe dafür, sich rechtspopulistisch zu radikalisieren. Und er hat ganz schön jetzt einfach klug analysiert, wie bestimmte Gesprächsstrategien nicht funktionieren, denen die Geschichten und Gefühle ausreden, denen zu sagen, dass es doch sachliche Gegengründe gibt. Wird gut jetzt nicht ein Missionsinstrument, wo Sie sagen, das müssen sich jetzt alle potenziellen AfD-Wähler mal anhören, damit sie da vom krummen Wege abkommen. Aber wie würden Sie umgehen mit Menschen, die wirklich negative Gefühle haben, begründet oder auch vielleicht nicht begründet, beziehungsweise wie verstehen Sie Ihre Initiative? Die ist ja nicht dafür da, Leuten schlechte Gefühle auszutreiben und gute einzureden. Das kann ja nicht funktionieren.
Das kann nicht funktionieren. Aber was auch nicht funktioniert, ist, dass die, die mit schlechter Laune kommen, dann den anderen verbieten, das zu tun, was möglich ist. Oder uns allen miteinander die Energie rauben, um überhaupt irgendwas zu machen. Und deswegen, jeder kann ja eine Initiative machen, wie er will. Meine wäre so, oder diese Wird-Gut-Initiative wäre so, die richtet sich an die, und da sind alle eingeladen, die was nach vorne bewegen wollen. Und das können so viele wie irgendwie möglich sein. Ich habe als, und zwar, das kommt aus einer persönlichen Erfahrung. Ich war sehr, sehr jung, Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Wiesloch, und wir haben dort zu einem runden Tisch für Arbeit eingeladen, die Handwerker und die Stadt und Vereine und Wirtschaft und so weiter. Und die Frage war, was kann man gegen Arbeitslosigkeit tun? Und das war eine sehr, sehr, ja, ich war nicht erfahren, wie man solche Sachen leitet, und die Handwerker wollten die Steuern senken. Das kann man aber so vor Ort nicht so besonders gut machen, oder natürlich damals schon vor 30 Jahren Bürokratie abschaffen, konnte ich jetzt im Gemeinderat auch nicht wahnsinnig viel dazu beitragen. Und ich sagte, ich will aber was für die Menschen machen, die jetzt hier von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder schon arbeitslos geworden sind, und einfach das machen, was kommunal, was wir vor Ort überhaupt machen können. So, und dann hat der Vorsitzende des, ich glaube, von Kolping, also es war ein knorriger Franke, der ein bisschen mehr Autorität dann schon hatte als ich in jungen Jahren, und der hat auf den Tisch gehangen, also alle, die was bewegen wollen, die bleiben jetzt hier, und alle, die nichts bewegen wollen, die können schon mal vorgehen und ein Bier trinken, wir kommen dann nach. Und so in diesem Bild ist die Initiative Wird gut für diejenigen, die im Raum bleiben wollen, um was zu bewegen. Und die mit den anderen treffen wir uns dann gerne wieder hinterher, und da können wir uns auch austauschen, ob jetzt wir mehr Grund haben, gut gelaunt zu sein, weil wir was anpacken, oder ob es nicht auch sehr viele Gründe gibt, schlecht gelaunt zu sein. Es wird irgendwo in der Mitte bleiben, keine Frage. Aber nochmal, wenn es nicht gut ist, muss man was tun, um es zu verbessern.
Vielen herzlichen Dank. Ich komme zum Ende. Es ist eine Sitzungswoche. Wo kann man sich informieren? Zum Schluss, wie kann man mitmachen?
Ja, es ist im Moment noch zurückhaltend in der Öffentlichkeitsarbeit, weil ich habe davon berichtet, dass es eine überparteiliche Initiative werden soll und mit meiner Person nichts zu tun haben muss und mit Parteien nichts zu tun haben soll. Gleichzeitig muss ich natürlich drüber reden und rede auch gerne drüber, so wie mit Ihnen jetzt, damit das Ganze ins Rollen kommt und weitergehen kann. Und so, wir haben jetzt nicht nur den Herbst der Reformen, sondern auch ein bisschen, für mich habe ich gesagt, der Herbst der Entscheidungen, dass das jetzt was wird, also Ende 2025 diese Überparteilichkeit auch darstellen zu können, also Kolleginnen und Kollegen der Mitteparteien, ich sag's mal so, zu gewinnen, hier gemeinsam den Absender praktisch der Initiative zu bilden. Wenn das gelungen ist, dann werden wir sowieso öffentlich werden, und dann wird das nicht mehr so schwierig sein, uns zu treffen. Im Moment sind einfach alle eingeladen, sich bei mir im Büro zu melden. Und dann haben wir schon eine sehr lange Liste von Leuten, die bereit sind, Konzerte zu machen, zu Wird gut, und die Künstler und die Bands einzuladen und an der Stimmung was zu verändern oder Zukunftsgespräche im Land zu führen oder Bürgerinnen und Bürgermeistern ein Angebot für einen Beteiligungsprozess zu machen. Also sehr, sehr viele Mitmachmöglichkeiten sind sozusagen am Start. Und sobald wir die Initiative wirklich etabliert haben als eine überparteiliche Initiative, kann es losgehen.
Dann danke ich ganz herzlich, dass wir mit diesem Podcast sozusagen ein Preview haben konnten und am Entstehen dieser Gedanken und Initiativen beteiligt waren. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Castellucci.
Ja, ich danke zurück.